Sucht euch doch früh eine Hebamme. Wann ihr das eurer Schwiegermutter erzählt, ist jedem selber überlassen. Aber sucht euch doch früh eine Hebamme, die kann Termine mit euch machen. Das kriegt keiner mit. Und dann gibt's aber jemanden, mit dem man schon mal über die körperlichen Veränderungen und auch über die seelischen Veränderungen sprechen kann.
Geburtskanal. Dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und ich sitze heute wieder in meinem türkisen Podcast-Arbeitszimmer. Aber nicht alleine. Auf meinem flauschigen türkisen Sofa sitzt eine ganz liebe, geschätzte Kollegin von mir. Und zwar Katharina Kerlen-Petri. Herzlich willkommen, liebe Katharina. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, liebe Jana. Ich freue mich sehr, hier zu sitzen und mit dir zu sprechen.
Katharina, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, um mit mir gemeinsam den Podcast-Hörerinnen eine kleine Orientierung durch die erste Zeit der Schwangerschaft zu geben. Die Frühschwangerschaft, das erste Trimenon. Ja, wir sprechen über Anzeichen, über vielleicht Beschwerden, die man hat, über To-Dos, die auf einen zukommen. Aber erstmal möchte ich dich noch ein bisschen näher vorstellen, damit unsere Hörerinnen wissen, mit wem sie es hier heute zu tun haben. Katharina, du bist schon lange Hebamme, länger als ich.
Ja.
Und genau, und du hast an derselben Hebammenschule wie ich gelernt, an der städtischen Frauenklinik.
Die es nicht mehr gibt in Neukölln.
Leider also nicht mehr gibt.
Den einen Teil, den Denkmalgeschützten, gibt es noch. Da habe ich vor kurzem eine Familie betreut. Das war ganz surreal, in diesen Räumen zu sein.
Da wohnen jetzt Leute,
ja, das sind jetzt Wohnungen. Mhm. Und ja, ich habe meine Ausbildung 86 bis 89 gemacht. Also das ist krass lange her. Aber es war die gleiche Schule.
Du hast auch, wie ich, danach noch eine Weile dort auch gearbeitet, in der städtischen Frauenklinik. Und das ist ja ein Level-1-Haus. Damals war das auch noch eins der größten Kreissäle Deutschlands. Zeitweise mit den meisten Geburten. Also da war ganz schön was los.
Schon in der Ausbildung war das heftig und danach auch.
Ja. Und danach bist du in die Freiberuflichkeit gegangen und arbeitest seitdem dort mit Unterbrechungen durch eigene Geburten und teilweise auch in eigener Praxis.
Genau.
Ja, du hast irgendwann eine Praxis gegründet und hast da viele Kurse auch gegeben, ne? Auch mit anderen gemeinsam.
Ich habe sozusagen das Schöne am Hebammenberuf ausgenutzt, dass es ja sehr vielseitig sein kann, dass eben in der Klinik arbeiten und das Freiberufliche mit Praxis und Kursen sehr vielfältig.
Ja.
Wir sind vor 3 Jahren innerhalb Berlins umgezogen und ich arbeite jetzt als freiberufliche Hebamme mit Vorsorgen und Wochenbettbetreuung, aber ich habe keine Räume und biete keine Kurse an.
Ah, okay. Aber du bietest doch diese wunderbaren Massagen an. Wo machst du das denn?
Das stimmt. Da habe ich mich sozusagen eingemietet in eine klitzekleine Praxis, in eine Massagepraxis in Kreuzberg.
Wo du schwangeren Massagen durchführst?
Also genau.
Habt ihr auch so eine Liege, wo man den Bauch durchstecken kann?
Nee, das tatsächlich nicht. Ich habe mich jetzt, weil ich das in der Weiterbildung auch gelernt habe, so für schwangere Massage in Halbseitenlage entschieden. Mhm. Ja, mein Beweggrund war, und das macht mir eigentlich jedes Mal, wenn ich eine Massage mache, immer wieder Spaß, dass so viele Schwangere eben auch schon relativ früh in der Schwangerschaft so Beschwerden haben. Mhm. Und dann oft fachfremde Menschen sehr ängstlich sind, Schwangere zu massieren und sagen, nee, also das geht nicht und das löst Wehen aus und das macht dies und das macht jenes. Und das hat mich immer schon geärgert, weil ich gedacht habe, also ich weiß es von mir selber als Schwangere und man kriegt es ja als Hebamme auch mit, wie bedürftig viele sind und wie gut das tut. Und dann habe ich gedacht, nee, also jetzt ist mal Schluss hier, jetzt mache ich selber.
Ja.
Und das macht mir ganz großen Spaß.
Da sind wir schon so bei den Mythen, ne? Also was man irgendwie alles nicht darf und was, wo man mit aufpassen muss und so.
Genau.
Also man darf auf jeden Fall den Rücken massieren.
Auf jeden Fall. Und man muss wissen, was man tut. Also insofern macht es schon Sinn, dass das jetzt nicht irgendwer macht. Aber so pauschal zu sagen, nee, sie sind schwanger, ich darf sie nicht anfassen, das ist Quatsch.
Ja. Und du schreibst für die Hebammenzeitschrift und bist auch eine der Herausgeberinnen.
Genau, ich habe irgendwann mal, das war sozusagen auch eine Auszeit vom Hebammensein, ich habe 10 Jahre lang mal die Zeitschrift des Berufsverbandes rausgegeben oder mitgestaltet und da geblieben ist sozusagen meine Liebe zum Schreiben und deswegen schreibe ich eigentlich für alle Hebammenzeitungen, die es so auf dem deutschen Markt gibt.
Ja, und du hast auch mindestens 1, ich glaube 2 oder vielleicht sogar mehr von diesen Elterninfos selbst geschrieben?
Genau, das war so eine Anfrage von der Deutschen Hebammenzeitschrift, die ja so Elterninfos haben, die die Kolleginnen an Eltern weitergeben kann, eigentlich zu allen Themen, die man sich so denken kann. Das ist, finde ich, eine sehr schöne Möglichkeit, darüber nachzudenken, was interessiert Eltern. Und dafür ist es natürlich gut, dass ich auch freiberuflich tätig bin. Ne? Ich plane jetzt gerade eine Elterninfo über Schwangerschaftsdiabetes, weil ich einfach in der Praxis mitkriege, wie dieses Thema Schwangere bewegt.
Ja, super. Oh, dann lade ich dich nochmal ein für dieses Thema.
Sehr gerne.
Und du bist in der Berufspolitik engagiert, zurzeit als Schriftführerin im Berliner Hebammenverband.
Das ist eigentlich auch so eine Leidenschaft, die ich eigentlich seit meinem Examen hatte oder habe, dass ich das wichtig finde, sich zu engagieren, weil wir als Hebammen eine kleine Berufsgruppe sind und auch eine Berufsgruppe sind, denen es nicht immer so gut geht. Und da ist es wichtig, den Hebammen eine Stimme zu geben. Und ich weiß von Kolleginnen, dass sie das in ihrem Alltag einfach schwer integrieren können, kann ich auch total nachvollziehen. Aber für mich war es einfach immer, das wissen wir, wissen ja auch die Hörerinnen, dass es für Hebammen oft schwer ist. Aber umso wichtiger finde ich die Berufspolitik.
Es ist total wichtig, weil unsere Herausforderungen sind ja tatsächlich auch die Probleme der Eltern, also zum Beispiel bei der Hebammensuche.
Genau, und ich finde, also einmal die Hebammensuche, aber das setzt sich ja fort, ne? Dieser schöne und so wichtige Satz, es ist nicht egal, wie wir geboren werden, der ist immer weiter aktuell. Ja. Und ich finde, dass wir Hebammen mit den Eltern zusammen dafür kämpfen müssen, dass das weiter auch gehört wird.
Absolut, das ist total wichtig. Jetzt sind wir schon total eingestiegen, aber jetzt fangen wir nochmal ganz am Anfang an. Nämlich, unser Thema ist ja die Frühschwangerschaft oder das erste Trimester. Und ich höre immer wieder, dass Schwangere erst gar nicht so richtig wissen, was da alles so auf sie zukommt. Also körperlich, emotional, aber auch was so die To-Dos betrifft. Und ich hatte neulich hier im Podcast Hanna und Svenja da, die das Buch Muttertät geschrieben haben. Und da haben wir sinngemäß so gesagt, also dass der Bauch wächst und irgendwann das Baby kommt, ist einem irgendwie schon klar, ne? Aber was sich noch alles verändert, also dass die Füße größer werden, dass das Gehirn sich verändert, also umstrukturiert wird und was noch alles so passiert, das war schon auch für sie so eine Wahnsinnserkenntnis, dass da einfach so viel im Körper sich verändert.
Das glaube ich.
Und wir sind ja heute hier, um das so ein bisschen zu sortieren.
Ja.
Fangen wir vielleicht mal mit so einer Definition an von Frühschwangerschaft. Zeitraum von Anfang an bis zur 12. Woche.
Genau, ich würde denken so vom Feststellen und da geht's dann schon los. Wann und wie stellt man's fest? Das hat sich ja unfassbar verändert. Und ja, ich glaube, das Ende der Frühschwangerschaft ist dann fast schon einfach, ne? Das ist eigentlich 12. Woche. Aber der Anfang ist natürlich sehr individuell. Da finde ich immer so, dieses Frühtesten sehe ich durchaus zwiespältig.
Okay, man testet ja, weil man eine Ahnung hat, dass man schwanger sein könnte. Und wir können ja mal anfangen mit, warum hat man diese Ahnung? Was sind so Anzeichen?
Das Klassische ist, die Regel bleibt aus.
Ja, und das ist ja auch schon, also gut, es gibt viele Gründe, warum die ausbleibt, aber das ist schon eher ein wahrscheinliches Zeichen.
Das ist ja schon sehr deutlich. Vielleicht ist es auch vorher schon so, dass man körperliche Veränderungen merkt, dass man spürt, dass die Brüste sich verändern, dass man müde ist.
Übelkeit ist ja immer so der Klassiker in Filmen, ne? Die Frau rennt irgendwie zur
genau.
Toilette.
Genau, wobei man ja sagen muss, die Übelkeit kommt später.
Ist halt die Frage, wann man es für sich feststellt, ne? Also so. Das kann ja tatsächlich ein Zeichen sein, wenn man das alles andere bisher dahin ignoriert hat und dann plötzlich ist einem übel und dann denkt man irgendwie, oh krass, habe ich doch immer in diesen Filmen gesehen, jetzt muss ich wirklich mal gucken. Aber ja, du hast recht, ne? Es ist schon ein bisschen später in der Regel.
Ja, und ich finde es schon auch spannend, wie groß die Spannbreite ist von Frauen, die wirklich eigentlich mit Ausbleiben der Regel zu gar nichts mehr fähig sind, weil ihnen körperlich so schlecht und auch, es ist ja nicht nur die Übelkeit, sondern auch irgendwie diese Müdigkeit und dieses Schwächesein und so. Und ich glaube, dass das viele doch sehr verblüfft.
Ja.
Weil in den Filmen wird ja, die Frauen sind ja trotzdem weiter wunderschön, machen ihren Job.
Alles wie immer.
Gehen nur ab und zu, ich sag's mal drastisch, zum Kotzen aufs Klo.
Ja.
Und wenn man dann es selber erlebt und merkt, boah, ich bin total erledigt, ne? Das ist, glaube ich, für viele doch eine große Umstellung.
Ja. Und auch da geht es ja schon auseinander, ne? Also bei manchen ist es ganz extrem und manche sind recht unbeeinflusst tatsächlich auch. Es gibt ja irgendwie so beides.
Ja.
Was haben wir noch? Gerüche. Gerüche sind für viele ganz schwierig.
Ja, und das ist auch ja super spannend. Also da wüsste ich schon auch nochmal noch genauer, was da im Körper so los ist, dass man plötzlich irgendwie jeden einzelnen Geruch im Kühlschrank wahrnimmt oder ja. Einen Kollege, den man immer total okay fand, plötzlich so denkt, boah, der hat aber ein Aftershave, das geht gar nicht.
Ja, spannend, ne? Ob das sozusagen aus der Evolution irgendein Schutzmechanismus ist.
Ganz
ne?
sicher, dass man, aber ich könnte ihn jetzt gerade nicht erklären.
Nee, aber vielleicht zum Beispiel, dass man merkt, wenn irgendwo Feuer schwelt oder so, ja.
Ich glaube, es ist schon dieses, dass eine Schwangerschaft einen eigentlich eben sensibler macht.
Ja.
So, und dazu gehört natürlich der Geruch auch.
Richtig. Dann merken ja viele dann auch schon so diese Pigmentveränderungen, ne? Also dass die Brustwarzen plötzlich so dunkel sind oder die Labien.
Dass so der Vaginalbereich eben auch dunkler wird.
Dunkler wird,
manche
richtig.
Ja, nehmen das sehr erstaunt wahr oder mehr Sommersprossen kriegen.
Mehr Sommersprossen, so. Genau, dieses Cloasma odorinum, dieses schmetterlingsförmige
im Gesicht.
Pigmentierung im Gesicht,
das
so dunkel
Pigmentierung. Kommt selten vor, würde ich jetzt so sagen. Also es kommt mir, begegnet mir nicht so oft, aber es kann eben
ab und
sein.
Zu.
Ne?
Und wenn, dann sehr deutlich,
sehr ausgeprägt.
Ich.
Ja. Mhm.
Gelüste. Das ist sozusagen das Gegenteil von Abneigungen, dass man plötzlich total hyper auf bestimmte Sachen hat, bestimmte Lebensmittel.
Das stimmt. Also es sind ja nicht die klassischen Gurken, die immer so, das ist ja das Synonym, wofür es immer steht, aber eher so dieses, dass man eben wirklich plötzlich sagt, boah, jetzt unbedingt vielleicht was ganz auch scharf gewürztes oder deftiges essen und dann ist es eben auch wieder vorbei.
Ja. Was ich super spannend finde, also es gibt ja inzwischen viele Menschen, die vegetarisch sich ernähren oder vegan. Und ich habe es jetzt schon öfters gehabt, dass dann Frauen in der Schwangerschaft plötzlich wieder total Lust auf Fleisch hatten.
Ja, und es gibt ja auch eine Erklärung dafür, ne, dass gesagt wird, eigentlich reagiert der Körper da ganz schlau, dass es oft, nicht immer, aber oft so ist, wenn der Eisenwert eher niedrig ist, was in der Schwangerschaft durchaus auch physiologische Gründe haben kann. Aber wenn der zum Beispiel am Anfang aus welchen Gründen auch immer schon niedrig ist, dass dann halt auch so eine Lust auf Fleisch kommt, was natürlich für Vegetarierinnen irgendwie ganz, das können die sich gar nicht erklären, ne? Dass sie denken, was hat das jetzt mit der Schwangerschaft zu tun?
Genau, und daran sieht man schon, dass man dann auf bestimmte Dinge Appetit hat, die man aber auch anderweitig kompensieren könnte. Man könnte ja was anderes essen, was viel Eisen hat. Und
auf jeden Fall.
Wahrscheinlich würde dann dieser Hyper auch nachlassen. Und genauso ist es ja oft so, wenn zum Beispiel Schwangere sehr starke Gelüste haben auf Schokolade oder so, dann sagt man ja manchmal, dass sie eher Magnesiummangel haben und so das Gefühl haben, da kriegen sie das mit. Und dann könnte man ja auch Bananen oder irgendwas anderes essen, wo dieser Stoff dann enthalten ist.
Genau. Ne? Das ist schon so ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man schon zu Anfang 1000 Fragen hat. Also und es gar nicht so dieses Klassische ist, so, ja, wann ist jetzt der Geburtstermin oder so. Das ist natürlich auch super spannend. Aber gerade so dieses eben, warum habe ich einen Jeeper oder muss ich jetzt auf irgendwas achten oder so. Also ich glaube, da kommen schon schnell so ein ganzer Schwung an Fragen. Und wo lässt man die dann, ne?
Bei uns, oder?
Bei uns, ja. Aber ist ja auch die Frage sozusagen, wie man mit dieser Schwangerschaft umgeht. Ne?
Ja, okay, da kommen wir gleich zu. Wir machen vielleicht nochmal weiter in dieser Reihe von, wie finde ich es raus? Ne? Also wir haben jetzt schon einige Anhaltspunkte dafür, dass eine Schwangerschaft bestehen könnte. Und dann ist es ja doch in der Regel so, ne? Also man hat jetzt irgendwie Brustspannen, man hat jetzt irgendwie, die Regel ist ausgeblieben. Und dann ist man doch relativ neugierig und möchte wissen, was ist da jetzt los? Und dann machen ja die allermeisten erstmal selber einen Test.
Das ist eigentlich, glaube ich, würde ich das sagen, bei 99%
der
Schwangeren der Standard.
Ne? Holt man sich in der Apotheke einen Test.
Genau.
Und jetzt können wir ja noch mal kurz sagen, wann ist denn dieser Test aussagefähig? Also tatsächlich, ne, wir haben ja inzwischen sehr
sensible
Tests, genau, die ja tatsächlich schon aussagekräftig sein können in dem Moment, wo die Regel ausgeblieben ist.
Ja.
Das sind ja HCG-Tests, also die reagieren auf dieses Hormon HCG im Körper, was eben sehr stark hochgeht in dem Moment, wo das Kind sich eingenistet hat. Und das ist ja dann nach diesen 4 Wochen einfach schon der Fall. Insofern kann es eben sein, dass man tatsächlich, ne, die Regel bleibt aus, man macht einen Test, der ist positiv und dann weiß man schon Bescheid.
Da habe ich übrigens einen lustigen Hinweis von einer Kollegin gelesen, die irgendwie so sagte, ja, alle sind dann so scharf drauf, den Test zu machen, dass man sich kaum überlegt, wo man den macht. Also, dass das schon ein besonderer Moment ist. Und sie irgendwie so ganz süß sagte, überlegt euch schon, ob ihr den jetzt irgendwo im Klo des Büros macht und dann gar nicht so wisst, wohin mit euren Emotionen. So fand ich irgendwie einen netten Hinweis. So,
total gut.
Hätte ich jetzt auch nicht so dran gedacht.
Ja, das stimmt. Ich habe ja vor dieser Folge mal so in der Community rumgefragt, ob mir Menschen erzählen mögen, wie dieser Moment war.
Ah, spannend.
Und das hören wir uns jetzt mal an.
Gerne.
Und wir hören uns mal an, was uns Susanna dazu gesagt hat.
Hallo liebe Jana, also ich habe den positiven Schwangerschaftstest gemacht und ich hatte schon ein paar Tage zuvor getestet und da war der Test noch negativ. Dementsprechend war ich sehr enttäuscht, wobei man auch sagen muss, dass es tatsächlich der erste Versuch war. Also durchaus im Rahmen auch, dass es auch normal sein kann, dass der Test ja auch beim ersten Mal einfach negativ ist. 4 Tage später hatte ich aber immer noch nicht meine Tage bekommen und habe dann schon so Heißhunger und leichte Übelkeit gehabt und habe dann direkt nochmal einen Schwangerschaftstest gekauft, den ich dann am nächsten Morgen machen wollte. Mein Mann war nicht da, der hatte bei einem Kumpel übernachtet und irgendwie bin ich dann schon ganz früh am Morgen auf die Toilette gegangen, ohne zu registrieren, dass schon Morgen ist und habe dann erst danach gemerkt, der Morgen ist schon da und dachte, oh nein, jetzt habe ich den Morgenurin quasi schon verschwendet und muss vielleicht noch einen Tag länger warten. Hab's dann einfach nochmal probiert. Und tatsächlich hat dann der Test sofort angeschlagen. Ich musste dann auch direkt morgens um 6:30 ein Foto an meine Freundin schicken, weil ich mit dieser Nachricht nicht allein sein konnte und mein Mann nicht da war. Ich habe dann direkt passend zur Jahreszeit einen Wunschzettel gebastelt und den Schwangerschaftstest unten aufgeklebt und die letzte Seite oder diesen Abschluss der Seite umgeklappt, dass es nicht sofort sieht. Und als er dann nach Hause kam, habe ich dann meinem Mann den Wunschzettel gegeben, wo er dann ganz unten eben zum Schluss umklappen konnte und dann gesehen hat, dass der Test positiv ist. Und wir beide waren gleichzeitig überrascht, geschockt, glücklich und eigentlich alles auf einmal. Am nächsten Morgen habe ich dann direkt bei der Hebamme, die ich mir schon vorher ausgesucht hatte, einen Termin vereinbart. Und bei meinem Gynäkologen habe ich einen Termin vereinbart, was mich ein bisschen irritiert hatte, dass der Termin beim Gynäkologen erst einige Wochen später stattfinden sollte, weil ich ja eigentlich sofort hin wollte, um die Sicherheit zu haben. Ich konnte das aber noch gut abwarten, beziehungsweise ist mir eigentlich direkt dann auch schlecht geworden, weil ich die ganze Frühschwangerschaft mit massiver Übelkeit zu kämpfen hatte. Und im Geburtshaus habe ich auch noch direkt angefragt gehabt, ob da zu dem Zeitpunkt dann oder in dem Zeitraum Platz wäre. Genau, das wären so die ersten Dinge, die ich gemacht habe.
Wow. Sind wir jetzt beide beeindruckt?
Sind wir sehr beeindruckt, ja, wirklich, ne?
Über so verschiedene Dinge, ne?
Ja, total.
So, gleich bei der Hebamme an, schon vorher, das ist ungewöhnlich.
Sehr ungewöhnlich.
Das Geburtshaus auf dem Schirm zu haben, ist auch ungewöhnlich. Was ich wichtig finde, ist der Hinweis, das wird, glaube ich, vielen Schwangeren so gehen und das hat auch seinen Grund, dass man eben nicht sofort in der 4. Woche einen Termin bei der Gynäkologin, beim Gynäkologen bekommt, weil das macht auch gar keinen Sinn. Weil die stellen die Schwangerschaft ja über einen Ultraschall fest und in der 4. Woche siehst du einfach nichts und das ist dann Frust für alle Beteiligten. Also da geht's los, was man eigentlich die ganze Schwangerschaft dann lernen muss oder lernen darf, Geduld zu haben.
Richtig. Aber ganz kurz nochmal zu diesem, was du auch gesagt hast, ne, dass man sich echt überlegen sollte, vielleicht in welcher Situation man diesen Test macht. Und sie wollte es jetzt halt irgendwie wissen und hat den Test gemacht und dann ist ihr irgendwie letztendlich so ein bisschen klar geworden, ey, ich bin hier gerade alleine, mein Mann, mein Freund ist gar nicht da und
also, man will das schon teilen dann.
Man will
dann,
das vielleicht schon teilen.
Und ich glaube, das unterschätzt man, dass man denkt, ja, okay, also ich mache den Test und dann an dem Tag erzähle ich das. Aber ich glaube, das ist schon wenn man drauf gewartet hat, irgendwie auch ahnt, dass man schwanger ist, in dem Moment, wo man diesen Test sieht, kommen doch die Emotionen, hat sie ja auch ganz schön beschrieben. Wir waren geschockt, wir haben uns gefreut, es war alles so gleichzeitig. Und ich glaube, das ist schon was man teilen will, ne? Und wenn man dann eben, ich übertreibe jetzt mal, auf der Toilette im Zug das macht, dann ist es ein bisschen schwierig.
Ja, dann steht man da mit seinen Emotionen unter Umständen. Ne?
Genau.
Aber also was du gesagt hast, ist ja Wahnsinn, ne? Also dass sie direkt wusste, dass sie sich um eine Hebamme kümmern muss, das kenne ich oft von den Zweitgebärenden, die dann eben schon wissen, dass es oft schwierig ist und oft schon eine Hebamme kennen von der ersten Schwangerschaft, ne? Die rufen früh an oder sogar schon, also ich hatte tatsächlich schon Frauen, die gesagt haben, wir planen jetzt, bist du nächsten Herbst verfügbar oder so, ne? Also sowas gibt's auch. Aber ansonsten ist es ja oft so, es dauert erstmal ein bisschen und irgendwann, man macht den Termin beim Gynä oder bei der Gynä und dann irgendwann fällt einem ein, ach, eine Hebamme wäre auch eine gute Idee. Und dann ist es oft schon recht spät.
Genau, ich glaube, daran merkt man schon, dass wir eine ärztlich geprägte Gesellschaft auch sind. Dass einfach sozusagen unsere Gesellschaft so tickt, auch die Kinder so groß werden, würde ich sagen, dass klar ist, wenn man schwanger ist, dann macht man einen Termin bei der Gynäkologin, beim Gynäkologen.
Wobei man natürlich auch sagen muss, die kennt man ja in der Regel. Ne? Also in der Regel war man da irgendwie wahrscheinlich schon mal, ne? Also die meisten
im besten Falle
waren schon mal
die Ärztin von der Vorsorge. Ne? Ne?
Und da ist es vielleicht auch so ein bisschen niedrigschwelliger, sich dort einen Termin zu machen. Eine Hebamme muss man sich ja ganz neu suchen. Die lernt man ja dann erst kennen in dem Moment.
Da hast du sicherlich recht, das kann ein Grund sein, aber ich glaube, es hat schon auch was damit zu tun, das wird dir wahrscheinlich auch so gehen, dass ich immer noch Erstaunen ernte, wenn ich sage, eine Hebamme kann genauso eine Schwangerschaft feststellen, eine Schwangerschaft betreuen, wie eine Gynäkologin, ein Gynäkologe auch. Man muss sich an die Mutterschaftsrichtlinien halten und wer das macht, ist nicht entscheidend.
Und ich finde ja auch immer, dass wir auch mehr Zeit haben für die ganzen Bedürfnisse, also natürlich für das Medizinische auch, ne, sind wir natürlich auch zuständig, aber auch für das Ganze drumherum, für das Emotionale, für die Beschwerden haben wir Tipps und Tricks und so weiter. Und ich finde immer, Familien, die Hebammenunterstützung kennengelernt haben, die sind immer sehr begeistert davon, was es doch alles noch zusätzlich gibt, neben irgendwie, wir gucken mal eben, dass die Schwangerschaft in Ordnung ist.
Dass das Spektrum doch umfassender ist und auch die Zeit. Und ich glaube, gerade in der Frühschwangerschaft hat das auch was damit zu tun, dass da die Meinungen ja auseinandergehen. So, wie geht man mit dieser Nachricht um? Ja. Behält man die für sich oder erzählt man das sofort eigentlich allen, die einem lieb sind? Und da gehen die Meinungen ja ganz auseinander. Aber ich glaube eben, oder ich sage was anders, ich finde es schade, wenn mich Schwangere anrufen und sagen, ich bin jetzt in der 13. Woche, ich wollte die 12 Wochen abwarten, bevor ich mich um eine Hebamme kümmern. Also zum einen führt das fast immer dazu, dass wir sagen müssen, tut mir leid, ich bin ausgebucht. Und ich stelle mir aber eben so vor, gerade wenn man sagt, ich möchte die Schwangerschaft jetzt vielleicht noch nicht mit meiner Familie teilen, dann wäre es doch total schön, wenn ich jemanden an meiner Seite hätte, der eben meine Befindlichkeiten hört, der mir vielleicht auch einen Tipp gibt. Und deswegen ist da immer mein Plädoyer, sucht euch doch früh eine Hebamme. Wann ihr das eurer Schwiegermutter erzählt, ist jedem selber überlassen.
Richtig.
Aber sucht euch doch früh eine Hebamme, die kann Termine mit euch machen. Das kriegt keiner mit. Und dann gibt es aber jemanden, mit dem man schon mal über die körperlichen Veränderungen und auch über die seelischen Veränderungen sprechen kann.
Und vor allen Dingen ist dieser heiße Tipp, das erst nach der 12. Woche zu erzählen, hat das ja einen Grund. Das geht ja darum, dass es eben sein kann, dass diese Schwangerschaft nicht bleibt. Das ist ja auch eine reelle Möglichkeit. Das passiert gar nicht so selten.
Mhm.
Und in dem Fall, dass es aber so ist, hat man ja dann auch niemanden, der einen erstens betreut, weil wir Hebammen würden ja auch eine Frau betreuen, die ihr Kind verloren hat und sie unterstützen. Und wenn man es der Familie auch nicht erzählt hat, hat man auch niemanden, der irgendwie vielleicht mitfühlen kann, wie es einem gerade geht oder einen irgendwie da unterstützen kann oder an der Seite sein kann. Und dann tut man irgendwie immer so, als wäre nichts. Das finde ich eigentlich schade, weil ich finde eigentlich, das gehört ja auch zum Leben dazu. Und wenn man mal so rumfragt, dann gibt es ja relativ viele Frauen, denen eben, wie gesagt, in ihrem Leben das widerfahren ist, dass sie ein Kind verloren haben. Und wenn wir anfangen würden, das häufiger zu teilen, ja, und darüber zu sprechen, dann würde es auch aus dieser Tabu-Ecke mehr rauskommen und man würde sich vielleicht auch mehr aufgefangen fühlen, weil man eben wüsste, Mensch, hier meine Arbeitskollegin oder meine Freundin oder meine irgendwer Schwiegermutter hat es auch mal erlebt und kann gerade nachfühlen, wie es mir hier auch geht. Also ich finde das eigentlich total schade, dieses, ich warte mal, bis es wirklich safe ist und dann erzähle ich's. Aber es muss natürlich jeder irgendwie für sich entscheiden, wie er das handeln möchte.
Ja, also es geht mir auch so. Ich würde auch immer bestärken wollen, es zu erzählen oder zumindest zu Bedenken geben und zu sagen, so, du hast dich dafür entschieden, es nicht zu teilen, aber hast du dir überlegt, bist du dann auch fein damit, deinen Kummer nicht zu teilen oder nicht teilen zu können. Also ich glaube, natürlich möchte man zu Beginn einer Schwangerschaft nicht gleich auf negative Möglichkeiten hinweisen, aber ein bisschen mit aller Vorsicht würde ich das doch tun wollen. Wenn das Baby nicht bleiben will, nicht bleiben kann, brauche ich dann nicht gerade jemanden, mit dem ich es teilen kann? Das wäre so der eine Aspekt. Und der zweite, den du gesagt hast, finde ich eben auch ganz wichtig. Wie viele Frauen nach einer Fehlgeburt erzählen mir, ich dachte, ich bin die Einzige, der das passiert ist. Ne? Und wenn wir da nicht anfangen, drüber zu sprechen, dass das ein Stück weit auch normal ist, deswegen wird es nicht leicht. Es ist traurig, es ist schwer, aber umso mehr braucht man doch irgendwie Menschen, die das auch erlebt haben und Menschen, denen man es erzählen kann. Also deswegen, ich respektiere natürlich die individuelle Umgehensweise damit, aber ich würde immer so auch aus meiner Hebammensicht dafür plädieren, überlegt euch, wem ihr es erzählt, es muss ja jetzt nicht dem Arbeitgeber auf die Nase gebunden werden. Ne? Das ist ja auch nochmal eine rechtliche Komponente dann. Und auch nochmal ein wichtiger Aspekt, ne? Das ist noch weniger bekannt, als dass Hebammen Schwangerenvorsorge machen können, sollen, dürfen, dass sie eben auch Fehlgeburten begleiten.
Ja, also ich denke, diese ganze Thematik Fehlgeburt oder wie ich ja gerne sage, kleine Geburt, dazu wird es sicherlich nochmal eine separate Podcast-Folge geben. Du hast gerade schon den Arbeitgeber genannt und klar, ne, es ist jetzt so die Frage, bindet man dem das auf die Nase, möchte man das sofort, dass der es weiß, aber es gibt auch eine Sache vielleicht zu bedenken, wann man überlegen sollte, dass man es doch früh erzählt und das ist eben, wenn man an Arbeitsplätzen arbeitet, wo man mit bestimmten Gefahrenstoffen, mit Hitze, mit Kälte, mit Chemie, mit Strahlung und sonstigen gefährlichen Dingen hantiert, dann ist es natürlich, macht es total Sinn, das ganz, ganz früh zu erzählen, damit man eben auch den Schutz bekommt, der einem zusteht. Apropos Gefahrenstoffe, es ist ja gar nicht mal so selten, wenn jetzt die Schwangerschaft nicht geplant war, dann kann es sein, dass man in seiner Lebensführung Dinge gemacht hat, wo man jetzt vielleicht einen Schreck bekommt. Also sprich, man war auf einer Party, man hat Alkohol getrunken und jetzt denkt man, oh mein Gott, ich bin schwanger, was jetzt?
Genau, oder man hatte den mega Kopfschmerzanfall und hat ordentlich Schmerzmittel eingeschmissen und sich dann sehr erschreckt. Also ich glaube, da ist es auf jeden Fall gut zu wissen, dass es die sogenannte Alles-oder-Nichts-Regel gibt, dass man eben sagt, bis die Regel ausbleibt, also bis man weiß, dass man schwanger ist, kann man dem Körper auch vertrauen, ne? Dann bleibt eine Schwangerschaft nicht.
Wenn es zu einer schweren Schädigung gekommen ist.
Wenn sie bleibt, kann man erstmal davon ausgehen, dass auch alles gut ist.
Ja, das finde ich immer ganz beruhigend, dass man das eigentlich so sagen kann.
Ja, doch.
Und das hatte ich schon oft, ne, dass es irgendwie Frauen dann damit sehr zu knabbern hatten, dass sowas war, so ein Anlass war, ne? Und wo das eigentlich immer gut war.
Ja.
Ne? Also wo man wirklich sagen kann, diese Regel, die funktioniert.
Die funktioniert, die gilt doch, würde ich auch so sagen, aus meiner Erfahrung.
Jetzt haben wir ja schon gesagt, man hat einige Dinge, die man so an sich merkt. Und das kommt ja auch daher, dass eben der Körper unglaublich viele Anpassungsprozesse leistet. Und das können wir ja auch noch mal so ein bisschen überlegen, was das alles so ist. Du hast gerade schon gesagt, dass es in gewisser Weise normal ist, dass Schwangere so einen leichten Eisenmangel haben. Und das liegt ja daran, dass das Blutvolumen gesteigert wird. Ne? Also man hat quasi mehr Blutvolumen und man hat halt mehr Flüssigkeit, aber die festen Bestandteile im Blut werden auch ein bisschen mehr, aber nicht in so einem hohen Grade, sodass, wenn man jetzt in diesem Blut zum Beispiel den HB-Wert misst, den Eisenwert im Blut, dann ist der ein bisschen niedriger, weil sozusagen im Verhältnis ist der niedriger geworden.
Das finde ich immer einen ganz wichtigen Hinweis. Oft wird es in der Frühschwangerschaft vielleicht gar nicht so relevant, aber es geht natürlich in der Frühschwangerschaft los, dass der Körper sich verändert.
Ja.
Und ich finde, das ist auch immer so ein wichtiger Hinweis, weil, so wie du am Anfang gesagt hast, ja, eben, dass der Bauch wächst und das Baby irgendwann geboren wird, das ist irgendwie so logisch. Aber gerade in den ersten 12 Wochen eben, ne, wo man ja so gesehen nichts sieht, dass man sich da nochmal so klar macht, was der Körper da für eine Umstellung leistet. Weil nach 12 Wochen, das ist ja auch der Grund, warum es oft nach 12 Wochen einem es besser geht, weil diese Hauptumstellung, die hormonelle Umstellung, dass der Körper bereit ist, dieses Kind jetzt in sich zu beherbergen und wachsen zu lassen, das ist dann abgeschlossen. Ne? Also das finde ich auch nochmal ein Grund mehr, diese 12 Wochen auch, das ist natürlich super schwer, wenn es einem schlecht geht, aber diese 12 Wochen auch irgendwie wertzuschätzen, zu sagen, da passiert ganz viel, der Körper macht sich bereit, dieses Kind die nächsten Monate zu tragen.
Ja, total, das ist Wahnsinn, ne? Und also da sind einfach unglaublich viele Hormone im Körper aktiv, die ganz viele Sachen machen. Und was ich super faszinierend finde, ist dieses Progesteron, also das Schwangerschaftshormon, was eben auch dafür sorgt, dass die Schwangerschaft, also dass das Kind in dieser Gebärmutter gehalten wird, dass alles schön fest ist, ja, dass das da gut versorgt ist. Das macht eben ganz viele andere Dinge noch. Also
dass
das
man
macht
so ständig aufs Klo muss. Und viele so sagen, hä, das verstehe ich nicht. Also mit großem Bauch leuchtet mir das ja ein, wenn das Baby auf die Blase drückt. Aber kein Mensch hat mir gesagt, dass ich in der Frühschwangerschaft...
Dass so ein kleines Gummibärchen, was da schwimmt, schon so auf die Blase drückt. Ne?
Und das ist es ja nicht, ne? Sondern es ist halt das Progesteron, was diese veränderte Blasentätigkeit hervorruft.
Und also man geht davon aus, dass das auch einen Einfluss darauf hat, dass eben das Gehirn schon anfängt, sich so umzustrukturieren, dass man so emotional durchlässiger wird. Und das hat man ja eben auch in dieser ersten Zeit, dass man schon oft in so einem emotionalen Karussell sitzt.
Ja, und ja auch nicht nur dieses Geruchsempfindliche, was ja auch eine Form von durchlässiger ist, ne, sondern dass viele Frauen ja auch sagen, dass sie insgesamt einfach dünnhäutiger sind in der Zeit.
Und die Müdigkeit. Die ist
ja so krass. Das kann man ja auch keinem erklären. Und das ist dann eben ja auch immer so ein bisschen so eine Frage, wenn das jetzt keiner weiß und ich fühle mich aber eigentlich zu nichts in der Lage, dann wird es ein bisschen schwierig.
Also wieder das Plädoyer, das ruhig vielleicht auch ein paar Leuten zu erzählen, ne? Also auf jeden die dann Fall. Rücksicht nehmen, ne? Wenn man irgendwie ständig Mittagsschlaf macht oder
und auch abends irgendwie
zu nichts mehr in der Lage ist.
Also irgendwie, Arbeiten ist schon die Riesenherausforderung und abends geht eigentlich nur noch Sofa und sonst gar nichts. Und ich finde, das kennst du ja sicherlich auch, so diese Gratwanderung zwischen, dass man so sagt, Schwangerschaft ist keine Krankheit, das hat ja seine Berechtigung und da sind auch viele Aspekte, finde ich, die man da bedenken kann. Ja. Aber auf der anderen Seite eben dieses Schwangerschaft ist ein besonderer Zustand und das finde ich sehr schützenswert. Und dazu zählt, dass man am Anfang eben dann nicht das Gefühl hat, man muss hier funktionieren. Also gerade in der ersten Schwangerschaft, in der zweiten oder vielleicht auch dritten, stellt sich leider diese Frage manchmal nicht, weil dann da schon so ein Knirps rumspringt und man nicht so easy sagen kann, ich gehe jetzt mal eine Runde schlafen. Aber gerade in der ersten Schwangerschaft finde ich das ganz wichtig. Und das wäre ja zum Beispiel auch so ein Gesprächsthema, was man in den ersten Wochen als Hebamme mit einer frisch Schwangeren hat, dass man sie auch bestärkt und sagt, gönn dir diese Pausen. So ist das. Dein Körper leistet gerade Schwerstarbeit.
Ja. Und was ich auch noch spannend finde, das Immunsystem wird so ein bisschen runtergefahren. Also man ist ja anfälliger in der ersten Zeit.
Ja.
Dass man doch öfter mal irgendwie was hat. Ja, da einfach mit seiner Energie gut haushalten muss sozusagen. Das passt ja auch zu dem, was du gerade gesagt hast.
Ja, dass man einfach eben sich klar macht, der Körper ist da gerade noch für ein zweites Wesen zuständig. Und das, finde ich, leuchtet dann fast ein, dass man sich dann vielleicht doch eher mal eine Erkältung einfängt, weil das Immunsystem gerade eben nicht so voll den Fokus hat.
Also diese ganze Umstellung und was da alles passiert, ist der Wahnsinn und auch emotional, ne? Also wie geht's einem, wenn man das erfährt? Und ich habe ja gesagt, ich habe so ein paar Stimmen wurden mir zur Verfügung gestellt von Frauen, die eben erzählt haben, wie so ihre ersten Gedanken und Gefühle waren. Und wir können uns ja mal anhören, wie Sandy diesen Moment beschreibt.
Hallo Sandy. Ja, wahnsinniges Gefühl, aufregend, Freude, Kribbeligkeit und irgendwie so dieses Staunen, dass das Wunder tatsächlich passiert ist schon wieder. Und wir hatten das Glück, dass wir wieder schwanger werden konnten, denn das war 2 Monate nach meiner Fehlgeburt, wo der Test dann wieder positiv war. Und da waren wir einfach nur dankbar und unendlich froh, haben den Test natürlich zusammen gemacht. Und ja, ich konnte dann zum Glück, weil ich dann schon vor der Fehlgeburt mich da um eine Hebamme gekümmert hatte, meine Hebamme direkt kontaktieren, wusste noch, wie das ist von damals und vor 10 Jahren von meinen großen Kindern, dass es echt schwierig da ist und dass man sich wirklich sehr frühzeitig um eine Hebamme bemühen muss. Und habe sie dann kontaktiert und nächsten Tag auch direkt beim Gyn angerufen und einen Termin nochmal ausgemacht zur Kontrolle. Ja, verrückt, aufregend war es.
Schön, das hört sich auch wieder so ganz freudig an, ne?
Ja.
Das ist eben wirklich ein ganz besonderer Moment und
ein ganz besonderer
Zustand
Moment
auch ist.
Und auch eine Fehlgeburt in der Geschichte.
Ja.
Das finde ich auch so spannend, ne? Wenn man viele Stimmen hört, dann hört man das eben so oft. Das ist nicht selten. Ja, aber Sie hat das ja jetzt so gemacht, dass sie sich zuerst dann mit der Hebamme getroffen hat, offensichtlich. Ja, was würdest du denn empfehlen? Also man hat jetzt einen Test gemacht und jetzt sitzt man da zu Hause und überlegt, was jetzt?
Also gerade weil eigentlich ziemlich klar ist, dass zu diesem frühen Zeitpunkt der Ultraschall einen eher verunsichern würde, weil man kann zu dem Zeitpunkt noch keinen Herzschlag sehen. Das ist kein Zeichen von, da stimmt was nicht. Aber natürlich macht es was mit einem. Und deswegen würde ich immer davon abraten, da jetzt so früh hinzugehen, weil die Gynäkologin, der Gynäkologe wird wahrscheinlich dann schon den Termin machen, aber dann eben sagen, sie müssen in 2 Wochen nochmal wiederkommen. Und also da muss man zumindest sehr aufpassen, dass das nicht so was Defizitorientiertes hat, was schade wäre, ne? Weil es für diese Woche einfach total normal ist. Und insofern fände ich es viel schlüssiger, nach einer Hebamme zu suchen. Spannende Frage ist natürlich, wie schnell die dann einen Termin hat. Ja. Das ist ja jetzt auch nicht immer so einfach. Mhm. Aber die Chance wäre natürlich schon da, gerade wenn man sagt, so, ich bin so ganz aufgeregt und müsste mal mit jemandem reden, könnte ich mir schon vorstellen. Also ich würde versuchen, dann doch zeitnah einen Termin zu machen. Und dann kann man ja, weil der Ultraschall ist ja gar nicht alles. Man könnte ja dann zum Beispiel eben schon mal sagen, so, wann war deine letzte Regel und lass uns mal schauen, was hattest du für einen Zyklus? Und viele Frauen wissen, wann das Kind entstanden ist.
Richtig.
Viele haben eine App. Also manche sind da ja extremst bewandert. Aber auch unabhängig davon ist es doch schön, dann zu sprechen und zu sagen, lass uns das mal anschauen. Und wir können mal überlegen, wann dieses Kind, in welchem Zeitraum dieses Kind geboren werden würde.
Richtig. Also das kann man dann entweder mit der Hebamme gemeinsam ausrechnen. Es gibt natürlich ganz viele Apps oder Websites, auf denen man das eingeben kann, ne, wenn man weiß, wann die letzte Regel war. Allerdings muss man immer, wenn man das so standardmäßig berechnen lässt von so einer Maschine, muss man wissen, wir haben ja nicht alle einen standardgenormten Zyklus. Der kann ja ein bisschen unterschiedlich sein und man muss dann am Ende immer so gucken, plus minus wie viele Tage, ja, wenn ich jetzt nicht den klassischen 28-Tage-Zyklus habe, sondern vielleicht ein bisschen länger oder kürzer, dann muss ich das eben dementsprechend auch wieder abziehen. Ne?
Genau, und das ist ja schon auch ganz wichtig. Also das fällt mir schon auch immer auf, wie die Frauen dann zu mir sagen, irre, was du mich alles fragst, wie die letzte Blutung war, ob ich das Gefühl habe, dass die genauso war wie die sonst auch oder kürzer oder anders, weil auch da gibt es ja Unregelmäßigkeiten. Und zu fragen, war dein Zyklus immer regelmäßig oder länger, kürzer? Ist dir was aufgefallen? Warst du krank in der Zeit? Also da spielen so viele Sachen eine Rolle, wo ich glaube, dass man die mit so einer App oder so einem Geburtsterminrechner im Netz nicht so genau hinbekommt.
Und dann muss man ja auch gleich am Anfang auch nochmal dazu sagen, dass natürlich auch, wenn man den Tag jetzt perfekt berechnet hat, dass das wahrscheinlich nicht der Tag sein wird, an dem das Kind zur Welt kommen wird.
Das erntet ja immer große Augen beim Kennenlerntermin, wenn man über den Geburtstermin spricht und dann sagt, ja eigentlich, also wenn ihr es noch nicht kundgetan habt, tut es nicht.
Ja.
Macht da was Nebliges draus.
Ja. Immer eher später.
Also das ist ja, da gibt es ja Zahlen zu, dass man sagt, 4% aller Kinder kommen nur am Termin, aber auch erste Kinder haben die Tendenz, später zu kommen und dass man ja eigentlich auch sagen muss, das ist schon auch, sag ich mal, in der Wissenschaft eigentlich inzwischen Konsens, dass man sagt, man redet eigentlich über einen Geburtszeitraum und nicht über einen Geburtstermin. Genau. Das hat sich leider im Mutterpass noch nicht niedergeschlagen, da steht dann halt so ein Tag und das sollte man nicht unterschätzen, was das auch psychisch mit einem macht. Ne? Am Anfang der Schwangerschaft denkt man noch, ja Gott, 6. Dezember, pf, das ist ja ewig. Ne? Mhm. Aber wenn dann der 6. überschritten ist, dann steigt
dann
die Ungeduld.
Ja. Dieser ET, dieser errechnete Termin, da sagt ja unsere liebe Kollegin Jessica Strickmann, die hier auch schon im Podcast war, immer gerne erratener Termin zu.
Sehr schön.
Finde ich ziemlich gut.
Sehr schön, ja, das ist eine schöne Erklärung für die Abkürzung.
Ja.
Das ist eine total nette Idee von Jessica, da eben erratener Termin draus zu machen und eben UT, ungefährer Termin, vielleicht auch da, ich glaube, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Ja.
Aber es ist eben ganz ernst auch super wichtig, gleich von Geburtszeitraum auszugehen. Und der ist nämlich 2 Wochen vor diesem erratenen Termin und 2 Wochen danach. Das sind 4 Wochen.
Ja.
Da kommt wieder das
Wahnsinn,
Thema Geduld auf die Tagesordnung.
Absolut. Ja, wir hören uns mal noch eine Frau an, die uns erzählt, wie es bei ihr war. Und das ist die Barbara.
Hallo, hier ist die Barbara. Also bei mir war es ganz lustig, weil ich hatte Nachtdienst und ich habe auf einer Gyn- und Wochenbettstation gearbeitet und dachte mir so, ich mache jetzt einen Schwangerschaftstest, weil wir hatten uns in dem Monat gedacht, ach, wir probieren es jetzt mal. Aber man denkt ja nicht, dass es sofort funktioniert. Auf jeden Fall habe ich dann in der Arbeit einen Schwangerschaftstest gemacht und der war dann einfach positiv. Und dann habe ich dem meinem Mann geschickt, ein Bild. Und er hat nur geschrieben, 2 Striche bedeuten schwanger, oder? Und der Arme, ich konnte ihm dann ganz lange nicht antworten. Aber wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut. Und ich war den restlichen Dienst natürlich total aufgeregt. Aber ich habe es noch keinem erzählt.
Nett.
Wieder der Ort, ne?
Genau, wieder der Ort. Lustig.
Ja, ja, die Ungeduld, ne? Man will es
ja
dann doch wissen.
Total. Mhm. Ja, total.
Dann weiß man, dass man schwanger ist und du hast schon gesagt, ne, am besten man sucht sich dann erstmal eine Hebamme, telefoniert rum, wer einen da unterstützen könnte. Und ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass es ein bisschen schwierig ist. Ich habe euch einen schönen Blogartikel dazu geschrieben, wie man seine Hebamme finden kann mit einer kleinen Checkliste. Da könnt ihr gerne mal in die Shownotes schauen. Ja, und wie geht's dann weiter? Also die meisten wollen ja doch gerne dann einen Termin beim Gyn und wollen einen Ultraschall.
Ich glaube, daran merkt man, wie wichtig in unserem Leben Bilder sind.
Ja.
Also zumindest inzwischen. Früher war das ja beim Schwangersein gar kein Thema.
Gute Hoffnung.
Da war man guter Hoffnung, genau. Und ich will es nicht romantisieren, aber vieles war einfach, da hat man nicht drüber nachgedacht, ja. Und heute, glaube ich, ist es, also ich sag mal so, der nicht so schöne Aspekt für mich ist dabei, dass ich häufig erlebe, dass die Frauen ihren Körper gar nicht so vertrauen. Also man könnte ja erstmal sagen, ich bin jung, ich bin gesund, warum soll mein Körper nicht schwanger sein können? Ja. Mhm. Und das, da ist viel Skepsis, erlebe ich oft. Und ich glaube, dass man eben da dann reinwächst, also um es positiv wirklich dann auch zu formulieren, da kann man auch reinwachsen und man braucht aber Unterstützung und die Unterstützung ist, glaube ich, eben in unserer Gesellschaft auch das Bild. Also viele Frauen machen natürlich daran fest, dass sie sagen, boah, mir ist so speiübel, ich muss schwanger sein, ja. Aber gerade denen, denen es gut geht, die sind dann oft so, dass sie sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, das ist total surreal.
Ich merke gar nichts,
genau. Mhm. Und dann ist natürlich so ein Ultraschallbild.
Macht's reell, ne?
Macht's reell.
Wirklich.
Ja,
ja,
genau.
Das stimmt. Finde ich auch. Also ich finde es eigentlich gar nicht schlimm, dass man so ein Bild haben möchte oder dass man das so sehen möchte, weil die Möglichkeit besteht ja und warum nicht. Was ich daran manchmal so ein bisschen schwierig finde, ist, dass der Blick da drauf oft so ein defizitorientierter Blick ist. Also man guckt ja nicht, hey, wie toll, Sie sind schwanger, sondern man guckt so, ist alles in Ordnung?
Na klar, und es geht ja gleich los, was sich dann ja auch durch die Schwangerschaft zieht, ne? Mhm. Wie groß ist das jetzt? Ja. Das ist ja aber für die Woche ein bisschen klein. Und ist das? Mhm. Und was ist da? Und so. Mhm. Und da ist man doch als Laie auch nicht drauf vorbereitet, ja? Mhm. Vielleicht ist es wirklich so dieser Wunsch, ich will eigentlich nur einmal sehen, da schlägt ein Herz und gut ist. Mhm. Und dann geht die Messerei los und dann wird plötzlich, also das, was ich auch zum Beispiel super spannend finde, ist, dass viele Frauen sehr genau wissen, was der Termin sein könnte. So, die haben ein tolles Gefühl. Ja. Und dann sagt die Gynäkologin, der Gynäkologe, nee, also die Messung sagt dann und dann. Und wie viele Frauen, wenn ich sie frage, die so, wann ist der Termin? Ja, der Gynäkologe, die Gynäkologin hat gesagt dann. Ich sage, und was ist dein Gefühl? Mhm. Ja, ich glaube, das stimmt nicht. Und das finde ich spannend.
Ja.
Und insofern, ja, geht es mir so wie dir. Ich kann das total nachvollziehen, dass man das sehen möchte. Ich finde es schade, wenn es dann gleich so eben in dieses zu groß, zu klein, das stimmt nicht, das stimmt nicht.
In so eine Verunsicherung geht.
Total, ja.
Und das ist schwer, sich davor zu verwahren. Das passiert einfach sehr leicht.
Das passiert sehr schnell, ja. Also ich denke, dieses Bild geben hat beide Seiten. Für viele Frauen macht es das reell. Es ist manchmal schwer, weil es gleich so misst. Mhm. Aber es hat natürlich den ganz positiven Aspekt, dass man das auch teilen kann. Ne? Und nicht umsonst gibt's Tagebücher, wo man das erste Ultraschallbild reinkleben kann und eben es teilen kann. Oder
man hat es dabei. Ne?
Man zeigt es
der Familie.
Oder wie war das mit dem Wunschzettel, wo dann, das war zwar der Schwangerschaftstest, aber viele...
Hätte auch ein Bild sein können. Ne?
Genau, also ich weiß zum Beispiel, unser drittes Kind, da habe ich meinen Eltern so gesagt, indem ich sozusagen ein Fotoalbum mit Fotos von den schon vorhandenen Kindern und dann mittendrin war ein Ultraschallbild.
Ja.
So, ne? Also man kann damit ja auch ganz positiv transportieren,
total.
Ein Bild zeigen. Also insofern hat es jetzt durchaus beide Seiten.
Ja, was passiert dann noch am Anfang? Man bekommt den Mutterpass ausgestellt. Das ist ja auch so ein Zeichen für, es ist wahr, jetzt hast du diesen Pass.
Es ist offiziell. Genau.
Ja.
Auch das ist wieder so ein Geduldsthema, dauert länger als man denkt. Der erste Termin beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin, beim Gynäkologen ist, ja, sollte, wäre jetzt meine Empfehlung, nicht vor der 6. Woche sein. je später, je besser. Und dann gibt es einen Ultraschall, gibt es das Bild, also insofern schon auch eine Bestätigung. Aber dann wird einem ganz viel Blut abgenommen, weil bestimmte Dinge getestet werden. Und den Mutterpass gibt es dann eben erst beim nächsten Termin, meistens zumindest. So dass es oft auch noch so ein bisschen dauert.
Ja, wobei auch da, auch wir können ja den Mutterpass ausstellen schon. Genau. Und ich finde es auch immer tatsächlich gut, den früh auszustellen. Auch für diesen Fall, dass wenn ein Kind nicht bleibt, man etwas hat, wo man sagen kann, ich war schon einmal Mutter. Und es ist noch was Reelles, weil für viele ist es so, gerade wenn sie dann eine Fehlgeburt erlebt haben, dass sie irgendwann so das Gefühl haben, das ist so weg. Es gibt nichts, was einen noch irgendwie daran erinnert. Und dann hat man wenigstens noch diesen Mutterpass, der sagt, das war mal so. Und dann hat man ja auch noch so ein paar, also haben wir immer so ein paar Beratungsthemen, wo wir sagen, das ist wichtig, das früh in der Schwangerschaft zu adressieren. Da geht es zum Beispiel um die Ernährung, ne? Oder alles, was wir sowieso aufnehmen, ne? Also alles, was wir zu uns nehmen, ob es jetzt Lebensmittel sind, Medikamente sind, Drogen sind, alles kommt ja zum Kind. Und dass man sozusagen früh dafür sensibilisiert.
Und da ist auch, das ist ein, finde ich, sehr spannendes Beratungsthema,
ja,
ne, weil es auch so ein, auch wieder so ein Spannungsfeld ist, sensibilisieren für worauf musst du aufpassen, aber nicht so ein großes, riesiges Gefahrenfeld aufmachen, ja. Also wie viele Schwangere mir begegnen, wo ich das Gefühl habe, die essen nur noch ängstlich und
die trauen sich nichts mehr zu essen. Also tatsächlich habe ich auch schon erlebt, dass Frauen sagen, also noch nicht mal mehr, ich traue mich nicht mehr Salat zu essen, weil ich weiß nicht, ob ich den ordentlich genug gewaschen habe oder
genau.
So. Ne? Also das
genau.
Ist dann schon, puh, also ja, ne, da muss man gut abwägen. Also was ist wirklich ein Tabu, was sollte man wirklich vermeiden und was sind so Sachen, wo man einfach ein bisschen mehr drauf achten muss.
Und das ist ein Riesenthema für sich und
ja.
Sicherlich nochmal eine Podcast-Folge.
Absolut.
aber eben so für den Start wäre schon auch mein Appell, so vertraut, also macht euch ein bisschen schlau, lasst euch von der Hebamme auch beraten, aber vertraut eurem gesunden Menschenverstand. Und ich sag mal, in unseren Breitengraden, dass da jetzt wirklich was so überhaupt nicht essbar ist, das kommt nach meiner Erfahrung so gut wie nicht vor. Und wenn man eben auch, man kann Kaffee trinken, man kann Tee trinken, die Menge macht's.
Ja.
Und ich wäre da sehr vorsichtig, da gleich so mit so einer Liste von Verboten
anzukommen.
Ja, schrecklich.
Ja. Und was Medikamente angeht, da sind wir natürlich und die Ärztinnen Ansprechpartnerin dafür. Aber da gibt es ja auch diese super Seite Embryotox, wo man viele Medikamente finden kann. Das packe ich euch auch nochmal in die Shownotes, dass ihr da nochmal nachgucken könnt. Und wenn man jetzt wirklich irgendwas hat und man ist sich nicht sicher, ob man das nehmen kann, dann kann man da super nachgucken. Und da sind viele, viele, viele Medikamente aufgelistet und es wird immer gesagt, sind die sicher für die Schwangerschaft und für die Stillzeit. Beziehungsweise wenn da mal tatsächlich was nicht sein sollte in dieser Auflistung, kann man bei denen anrufen oder denen schreiben und die sind super, super nett und super hilfreich. Ich habe da nur gute Erfahrungen bisher gemacht.
Und das ist meine Erfahrung auch.
Finde ich immer super zu wissen, dass es eben diese Stelle gibt. Und tatsächlich, selbst wenn man auch bei einer fachfremden Ärztin ist, die wissen auch nicht immer so gut Bescheid über die Medikamente in Schwangerschaft und Stillzeit. Die können natürlich nachgucken. Aber für diesen Fall ist eben auch Embryotox eine super Anlaufstelle.
Auf jeden Fall. Und das ist also so meine Erfahrung auch, dass es doch immer wieder auch manchmal auch fachfremde ÄrztInnen gibt, die sich auch nicht die Mühe machen oder ApothekerInnen, die dann in dem Moment, wo sie hören, schwanger, eigentlich nur noch abwinken. Das ist falsch. Also das sagt auch die Beratungsstelle, dass das falsch ist. So sehr man mit Medikamenten vorsichtig sein muss, gibt es eben auch Fälle, wo eine Behandlung dann falsch gelaufen ist, weil vermeintlich ein Medikament nicht eingesetzt werden durfte.
Ja.
Und deswegen, das finde ich, geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass ich immer finde, es gut ist, Schwangere zu ermutigen, selbstbewusst mit ihrer Schwangerschaft umzugehen. Also nicht so zu denken, ja, ist mein erstes Mal, ich habe keine Ahnung, da sollen mal die Fachleute was zu sagen, sondern durchaus, vielleicht jetzt nicht unbedingt Dr. Google fragen, aber sich schlau machen und Fragen stellen. Und dazu gehört eben auch so eine tolle Seite wie Embryotox, die man als Schwangere auch ganz wunderbar befragen kann.
Richtig. Ein Tipp, den wir immer noch geben, ist, gut auf die Zähne aufzupassen, auf die Zahnhygiene, auf die Zahnpflege. Früher hat man immer gesagt, jede Schwangerschaft kostet einen Zahn.
Schrecklich, ja.
Das ist aber Gott sei Dank nicht mehr ganz so der Fall, ne?
Aber ist es ein wahrer Kern, dass sich eben die Mundflora verändert und es eben wirklich Sinn macht, zur Prophylaxe in der Schwangerschaft zu gehen und eben wirklich auch ein Check-up zu machen, um zu gucken, was passiert da?
Ja. Auch weil alle Entzündungsprozesse im Körper ja immer schwierig sind für so einen schwangeren Körper. Ne? Ja.
Also da muss und man sich immer einfach gut auch verändern.
Drauf aufpassen, ne? Ja. Richtig. Und Sport ist immer noch ein Beratungsthema. Das finde ich immer sehr toll.
Das stimmt,
toll.
Genau.
Und auch da kommen wir wieder zu diesem, Schwangerschaft ist in der Regel keine Krankheit. Ja. Und man kann viele, viele Sportarten weitermachen oder ein bisschen angleichen an die Bedürfnisse. Bewegung ist grundsätzlich super gut.
Ne? Auf jeden Fall. Und ich finde, mir hilft immer so dieser Rat, dass man sagt, alles, was der Körper kennt, kann man erstmal weitermachen. Also natürlich, ne, da kommt man wieder in dieses, Schwangerschaft ist ein besonderer Zustand. Mhm. Natürlich gucken, ne? Und im Zweifel, wenn man merkt, ich bin immer Rennrad gefahren und plötzlich geht irgendwie nur noch die halbe Strecke, dann auch nur die halbe Strecke fahren und nicht sagen, das habe ich immer durchgezogen, das ziehe ich jetzt auch wieder durch. Ja. Aber so Sachen wie in die Sauna gehen, das geht. Aber vielleicht nicht die finnische dritte Bank ganz oben und auch nicht 15 Minuten, sondern
und gucken. Vielleicht nicht das erste Mal in der Schwangerschaft in die Sauna gehen, wenn man es kennt.
Genau, das meine ich. Also alles, was man kennt, kann man vertrauen, wenn man sich eben auch zutraut, auf seinen Körper zu hören und die Signale dann auch ernst zu nehmen, weil der Körper gibt Signale.
Ja, dass man nicht wie sonst im Leben über die eigenen Kräfte geht. Ne?
Ganz
also sonst
wichtig.
Sind wir ja immer so, ja, noch ein bisschen, ein bisschen härter und ein bisschen stärker. Und in der Schwangerschaft ist es eben keine gute Taktik. Wenn man merkt, es zuppelt und zieht, dann ist genug.
Dann ist doch das Mittagsschläfchen
angesagt. Sehr gut, sehr gut. Ja, apropos zuppeln und ziehen, ne? Also man hat ja oft sehr viele so kleine Beschwerden in der Schwangerschaft, Dinge, die einen irgendwie doch sehr stören. Du hast vorhin schon gesagt, man muss tierisch oft auf Toilette, das ist vielleicht nervig, da kann man vielleicht nicht ganz so viel dran machen, aber zum Beispiel Übelkeit, ja? Da gibt es ja so ein bisschen Dinge, die man tun kann. Die Übelkeit kommt ja oft daher, dass der Blutzuckerspiegel schwankt und wenn man schafft, den konstanter zu halten, wird es oft schon besser.
Genau, ich glaube, das ist so ein Phänomen, was viele Frauen so ganz staunend berichten, dass sie sagen, ja, mir ist so krass übel, aber je mehr ich esse oder wenn ich regelmäßig esse, wird es besser. Ne?
Umso
und
besser
man ja
wird's,
eigentlich mit Übelkeit sonst assoziiert, bloß nichts essen, da wird es noch schlimmer.
Ja.
Aber das ist eben schon mal ein ganz wichtiger Tipp. Regelmäßig was essen, eben unter Umständen auch schon, bevor man aufsteht, am Bett schon was zu haben.
Den Zwieback schon
den
sich hinzulegen.
Oder den trockenen Keks oder was auch immer oder einen Tee schon mal zu trinken. Und mein Rat ist auch immer, in der Tasche was zu haben, weil das ist so der Klassiker. Man sitzt im Bus, in der S-Bahn und denkt so, oh. Und dann hilft eben wirklich mal so ein paar Nüsse oder Traubenzucker oder Mandeln oder sowas.
Ja, richtig. Das hilft total gut. Ansonsten gibt es sehr unterschiedliche Dinge, die Menschen helfen. Ingwer ist für manche super. Ingwertee oder so ein Stück Ingwer auf die Zunge.
Frisch und
manchen hilft
eine Krise.
Es gar nicht. Ich finde es furchtbar.
Pfefferminz kann super helfen. Also daher kommt ja früher so Nachbarin ihr Fläschchen.
Ja.
Also das hat schon so dieses Riechfläschchen, die ätherischen Öle. Und da finde ich immer, kann man die Nase entscheiden lassen. Also es gibt ja schon richtig so Mischungen auch für Übelkeit in der Schwangerschaft. Aber muss vielleicht gar nicht sein, dass man einfach auch mal die Nase an was ranhält und
sich durchschnuppert.
Genau. Und für die eine ist es Lavendel und für die andere ist es
Orange
oder Rosmarin oder was auch immer. Ne? Aber
ganz
das
gut.
ist eine ganz gute Idee, finde ich.
Finde ich auch toll. C-Bands helfen manche, also diese Akupressurbänder.
Genau,
ne,
da muss man vielleicht mal erklären, ne? Das ist so ein Akupressurpunkt unterhalb des Handgelenks, der eben ja auch so bei Reiseübelkeit helfen kann. Und manchen hilft allein schon sozusagen der Druck.
Sich selbst zu massieren ein bisschen, ne?
Genau.
Oder eben diese Bänder, die diese Druckpunkte drauf haben. Ne?
Genau. Genau.
Das kann auch helfen. Oder Akupunktur, ne? Man kann zur Akupunktur gehen. Meistens ist es ja nach diesen 12 Wochen besser. Ne? Und du hast ja auch schon gesagt, da ist die Anpassungsleistung geschafft. Dann sinkt auch dieses Schwangerschaftshormon HCG ab, was ja auch für die Übelkeit oft so ein bisschen verantwortlich ist. Und da wird es meistens besser.
Genau. Manchen Frauen fällt mir gerade noch ein, hilft auch Vitamin B.
Ah ja, stimmt.
Vitamin B-Komplex, also jetzt für eine ganz ausgeprägte Schwangerschaftsübelkeit nicht, aber ich finde immer so, ein Einstieg ist es wert, zu schauen, ob das so ein bisschen lindert.
Ja. Ja, Sodbrennen hätte ich noch auf der Agenda. Das haben ja auch unglaublich viele. Ne?
Auch super lästig. Ja. Und auch sowas, was viele nicht mit der Frühschwangerschaft assoziieren,
ja.
ne? Sondern so denken, ja, okay, das hat mir ja jetzt meine Freundin gesagt, als der Bauch riesig war und das Baby auf den Magen gedrückt hat, das hat mir ja auch eingeleuchtet. Aber warum jetzt?
Ja.
Ne?
Weil eben das Schwangerschaftshormon alles schon so weich und weit stellt, ne? Und der Magenpförtner so ein bisschen lockerer ist. und eben gerne mal ein bisschen Magensäure rausschwappen lässt, sozusagen.
Da finde ich immer ganz wichtig, also so richtig wegkriegen, glaube ich, tut man es nicht. Aber ich finde immer so den Hinweis ganz wichtig, weil viele Schwangere ja das Bedürfnis haben, sich gesund zu ernähren. Und so gesund gehört dann oft auch Rohkost, was grundsätzlich nicht falsch ist. Aber wenn man sich klar macht, je mehr rohes man isst, umso mehr muss der Körper Magensäure produzieren, um das alles zu verarbeiten. Und dann ist einfach auch mehr Magensäure da, die auch hochschwappen kann. Ne? Deswegen kann es sein, das kann man ja auch aus der traditionell chinesischen Medizin und oder Ernährungslehre lernen, dass zu Beginn der Schwangerschaft eben warme, gekochte Speisen einfach verträglicher sind.
So Frühstücksbrei oder
genau,
so.
Genau, der Porridge am Morgen oder eben abends doch die Suppe oder die Nudeln oder der Reis und nicht der grüne Salat, obwohl man denkt, das wäre jetzt das Gesündere.
Viele haben am Anfang auch so Kreislaufprobleme, ne? So das Schwindel, dass ihnen schwindelig wird, wenn sie schnell aufstehen, dass ihnen schwarz vor Augen wird.
Ja, daran merkt man halt auch, ne, die hormonelle Weitstellung der Blutgefäße, das größere Blutvolumen, all dieses, dass da so viel passiert im Körper, was man gar nicht sieht, aber was man eben an solchen Dingen merkt und weswegen es eben auch Sinn macht, langsam zu machen am Anfang. Das assoziieren auch alle nur mit großem Schwangerschaftsbauch am Ende, aber es macht auch am Anfang Sinn, einfach den Tag langsamer zu takten.
Sich einfach Zeit zu geben, ne? Ja, also bei Sodbrennen, du hast gerade schon gesagt, also diese gekochten Sachen, manchen hilft Kohlensäure, manchen hilft es nicht. Ja, also da
manchen
muss man ausprobieren.
Manchen hilft Milch, manchen hilft es nicht. Die Idee dahinter sozusagen eben, die Kohlensäure wäre quasi fast so ein bisschen Gleiches mit Gleichem. Ne?
Ja, ja.
Und Milch oder Knäckebrot, das wäre so binden. Aber da muss man ganz viel ausprobieren.
Und dann gibt's ja oft Frauen, die haben so nachts so schlimm Sodbrennen. Ja, das finde ich auch sehr quälend. Ja. Und da kann man dann einfach versuchen, sich so ein bisschen höher zu lagern. Ne? Also dass man sich aufrechter lagert, dass einfach
die Säure gar nicht so hochkommen kann.
Ne?
Ja, genau. Je flacher man liegt, umso mehr kann das halt einfach zurücklaufen, leider.
Ja. Ansonsten denke ich irgendwie für diese ganzen Schwangerschaftsbeschwerden, da gibt's ja echt viel. Ich glaube, da machen wir auch nochmal gesondert was, aber so einen kleinen Einstieg.
Genau, und auch das nochmal so. Ich finde, wenn das dann schon ein paar Leute wissen, dann darf man halt auch jammern. Wenn es keiner weiß, muss ich mich so zusammenreißen. Und das ist doch eigentlich schade. Ja. Schwangerschaft ist doch kein Zustand, wo man sich zusammenreißen sollte.
Genau.
Lässt sich manchmal nicht vermeiden, aber ich finde, das ist ein Grund mehr, es einfach auch zu teilen und dann schon mal zu sagen, ich habe so Sodbrennen heute Nacht gehabt.
Und dann muss man sich auch nicht so rausnehmen, ne? Dann kann man zu Freunden zu Besuch gehen und dann sich da irgendwie auf die Couch legen und sagen, sorry, ich bin schwanger, ich muss jetzt mal hier.
Genau. Ne? Also es ist nicht nur dieses, was viele denken, ja, ich muss das jetzt sagen, weil ich keinen Alkohol mehr trinken kann. Das ist ja oft so
der Klassiker.
Der Klassiker so, sondern eben wirklich zu sagen, Leute, ich freue mich hier total mit euch zu sein, aber ich lege mich aufs Sofa und gucke zu, wie
Sonderzustand.
Ihr erzählt.
Ihr dürft mich ein bisschen betutteln.
Ja, auf jeden Fall.
Und apropos, wie man es jemandem sagt, da gibt es ja auch inzwischen irgendwie echt viel so wie Schwangerschafts-Reveal, ne? Irgendwie, wow. Und da habe ich auch noch mal eine Frau, die uns, Michaela, die uns erzählt hat, wie sie es ihrem Mann erzählt hat.
Hallo Jana, ich dachte, ich erzähle mal von meinen Frühschwangerschaften. Ja, als Gynäkologin habe ich dann erstmal selbst Ultraschall gemacht bei der allerersten Schwangerschaft, die leider traurig endete in der Fehlgeburt. Genauso bei der zweiten habe ich Ultraschall gemacht, aber da war dann Ängste zwar da, aber alles viel besser. Bei der dritten Schwangerschaft dann habe ich T-Shirts geplant für unseren Sohn und für mich, wo dann drauf stand, bester Papa der Welt, beziehungsweise bester großer Bruder, um dann so meinen Mann zu überraschen mit der freudigen Nachricht, dass wir das zweite Kind erwarten. Habe jedes Mal direkt beim Frauenarzt angerufen, um Termine auszumachen. Liebe Grüße, Michaela.
Nette Idee.
Süß. Ja, da gibt's ja ganz, ganz viele Ideen. Hörst du sicherlich auch viel, ne?
Wie's? Ja, Wahnsinn.
Ja,
und ich meine, da ist ja dann das Netz auch voll mit
Ideen.
Ideen, wie man es machen kann.
Mhm. Ja. Kleine Filmchen werden gedreht und alles Mögliche.
Ja. Oder eben da kommen dann wieder die Ultraschallbilder, die dann positiv transportieren, ja auch mit rein, ne?
Ja.
Dass man die für irgendwas verwendet. Ja.
Richtig. Allerdings, was ich gerade irgendwie noch so gedacht habe, weil sie hat es ja dann ihrem Partner gesagt und das finde ich ja auch nochmal irgendwie so ein spannender Aspekt, dass für die Partner dieses Erfahren dass sie schwanger sind, ist ja auch nochmal auf eine andere Art abstrakt, weil total. Die Partner haben ja erstmal diese körperlichen Geschichten nicht.
Ja.
Und manche haben dann später so ein bisschen Kovade-Syndrom, ne, und haben, sind auch so ein bisschen mitschwanger.
Genau,
kriegen einen Kovade,
muss man erklären, ne? Den Solidaritätsbauch.
Richtig, den ist auch ein bisschen schlecht oder die haben auch Gelüste, kriegen ein bisschen Bäuchlein oder so. Aber am Anfang ist es ja doch erstmal sehr abstrakt. Ne? Es ist so, aha, wir bekommen.
Und ich glaube, das merkt man häufig auch, dass eben auch Partner, PartnerInnen viel dann auch rational wissen wollen. Ne? Weil wie sollen sie es verarbeiten? Also ich denke, wenn schon die Schwangere selber, obwohl sie körperliche Symptome hat, manchmal denkt, wie surreal ist das denn jetzt hier?
Ich brauche jetzt mal ein Bild.
Ich brauche jetzt mal ein Bild. Dann ist das für den Partner, für die Partnerin halt
nochmal anders.
Und also ich versuche mir das auch so im Erstgespräch immer zu sagen, dass da zwei Menschen sind, die da jetzt von so einer ganz unterschiedlichen Seite kommen und eben auch unterschiedliche Bedürfnisse haben.
Mhm. Und was würdest du sagen, wie kann man denn PartnerInnen da gut so mitnehmen, also dass sie eben auch gleich ja so teilhaben können?
Also ich freue mich immer sehr, wenn beide dabei sind bei dem ersten Gespräch und versuche halt wirklich auch den Partner, die Partnerin zu fragen, wie es ihr geht und wie sich das gerade anfühlt. Ja, auch die Bedürfnisse zu erfragen. Ne? Das geht manchmal schnell, dass man als Hebamme nur so die Schwangere im Fokus hat. Aber das ist mir schon wichtig, beide dann auch zu befragen und dann eben wahrzunehmen, dass vielleicht der Partner, die Partnerin ganz viele vielleicht auch fast bürokratische Fragen hat. Aber ich glaube, das ist dann so die Art, das zu verarbeiten oder sich dem Thema eben auch zu nähern, weil die körperlichen Symptome halt einfach nicht da sind. Und weil ja die Zeit, wo man sagen kann, so, ich lege jetzt mal die Hand auf den Bauch und spüre das Kind, die kommt ja dann erst noch.
Richtig. Klar, ne? Also mitkommen zu Vorsorgeuntersuchung beziehungsweise da sein, wenn die Hebamme kommt. Und wenn
man das eben auch so ein bisschen zum Ritual macht und auch nicht nur sagt, naja gut, wenn sie dabei sein wollen von mir aus, sondern wirklich sagt, es ist schön, wenn ihr zu zweit seid. Also ich merke da auch eine Entwicklung, wie dann beim zweiten Termin durchaus auch der Partner, die Partnerin schon mit einer Liste Fragen da sitzt und nicht nur die Schwangere.
Ja, ne? Total gut.
Also so sehe ich auch meinen Job bei dem ersten Termin, zu sagen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die könnt ihr wahrnehmen, aber ihr könnt sie wahrnehmen, ihr müsst nicht, ne? Weil das muss man schon sagen, die Vorsorge, gerade die ärztliche Vorsorge, kommt schon sehr als Pflichtveranstaltung daher, ne? Man will natürlich auch nichts falsch machen und da so einen Weg für sich zu finden und zu sagen, ja, vielleicht will ich auch ein paar Sachen nicht wissen. Das ist heute eher, kommt eher selten vor, aber ich finde, das kann man durchaus auch besprechen und sagen, überlegt euch gut, was ihr wissen wollt. Also das geht ja auch nochmal sozusagen in ein ganz großes Thema, die ganze Pränataldiagnostik. Ne? Das geht ja dann auch erst zum Ende der Frühschwangerschaft, aber man beschäftigt sich ja vorher schon damit. Und da macht es schon Sinn, sich genau zu überlegen, was wollen wir wissen?
Ja. Katharina, ich bitte ja meine Gesprächspartnerin immer, ein kleines Mitbringsel für die Hörerin mitzubringen. Hast du denn uns irgendwas mitgebracht heute?
Ja, ich habe lange überlegt und bin durch mein Bücherregal gegangen und habe gedacht, finde ich was? Und dann habe ich mitgebracht Akupunkturnadeln, so aus mehreren Gründen. Also einmal eben, das haben wir eben schon thematisiert, dass das eine Möglichkeit sein kann, Schwangerschaftsbeschwerden auch in der Frühschwangerschaft zu behandeln. Das finde ich immer eine ganz gute Möglichkeit. Mhm. Aber für mich stehen die auch für was, weil zum Beispiel mit der Übelkeit so ist, dass man selten die weggenadelt kriegt oder weggezaubert. Aber wenn sie überhaupt helfen sollen, dann helfen sie, wenn man sozusagen sich regelmäßig sieht. Und das erlebe ich eben als sehr bestärkend und das ist so das, was ich den Hörerinnen mitbringe, zu sagen, sucht euch früh eine Hebamme, nicht alle akupunktieren, müssen sie aber auch gar nicht. Also deswegen stehen die für mich für was?
Ja.
Nämlich für diese kontinuierliche Begleitung von Anfang an. Weil ich glaube, das macht ganz viel mit einem, wenn man von Anfang an seine Befindlichkeiten einfach mal so gegenchecken und erzählen kann und auf ein Ohr stößt und eben vielleicht durchaus auch regelmäßig. Klar ist das auch immer eine Kapazitätsfrage. Ich will auch jetzt hier nichts anwerben, wo dann alle Kolleginnen sagen, ist sie verrückt. Aber ja, es ist ein Plädoyer für eine kontinuierliche Begleitung von Anfang an.
Super schön. Wunderbares Mitbringsel. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich habe auch noch zwei Dinge, die ich unseren Hörerinnen gerne ans Herz legen möchte. Und wo du gerade schon vom Bücherregal gesprochen hast, ich habe zwei Bücher. Ich habe einmal von unserer Kollegin Karen Dannhauer, Guter Hoffnung,
Unbedingt, hatte ich auch in der Hand.
Kann ich mir vorstellen. Ist auch inzwischen fast schon, kann man sagen, so ein Klassiker. Ich finde es ganz schön, weil es ist ein Ratgeber im Prinzip. Es ist Hebammenwissen, was einen durch die Schwangerschaft begleitet. Und wo man sehr schön Themen nachschauen kann und eben gucken kann, was habe ich für eine Beschwerde, was kann ich selber tun? Oder eben auch, was Orientierung gibt durch bestimmte Dinge, die einem in der Schwangerschaft begegnen.
Genau, ich finde, er ist wohltuend unaufgeregt. Ich finde, dass er sehr unterstützt, selber sich zu kümmern. Das gefällt mir sehr gut. Insofern finde ich es wirklich einen tollen Begleiter.
Und dann habe ich noch ein zweites Buch.
Auch gut.
Kennst du das auch?
Ja,
das ist
Bauchfrei
von Marlene Helene. Ein Plädoyer für eine selbstbestimmte Schwangerschaft, was ja schon mal super ist. Ja, das kommt mit Humor und mit einem sehr feministischen Blick daher und führt so durch die Wirren und Emotionen auch der Schwangerschaft. Und ich finde es ganz schön, einfach begleitend zu lesen.
Es ist, weil es so launig geschrieben ist, ist es jetzt auch nicht so schwere Kost. Und es macht aber auf diese leichte Weise doch im besten Falle Mut, selbstbestimmt und eben auch frauenzentriert dran zu gehen.
Ja.
Ne? Das finde ich auch einen ganz, ganz schönen und wichtigen Ansatz.
Ja, ich habe es total gerne gelesen. Ich kann es total empfehlen.
Ging mir auch so.
Es gibt noch ganz viele Themen, die auch in die Frühschwangerschaft gehören. Aber ich habe mir gedacht, Feindiagnostik, Ernährung, Sport nochmal ausführlich, Sex, spezielle Krankheitsbilder können eigene Folgen vertragen.
Also auf jeden Fall.
Seid gespannt, das kommt alles noch. Zu diesen Themen gibt es teilweise Blogartikel von mir, die ich euch hier schon mal in den Shownotes verlinken werde. Also zur Ernährung gibt es was und ne, also alle möglichen schönen Dinge, die ihr schon lesen könnt, wenn ihr neugierig seid. Und ich würde gerne noch mit dir einmal so ein kleines Wrap-up machen zu dem, was wir so hier heute gemacht haben. Also vielleicht so ein kleines Fazit können wir ziehen. Also ich würde mal so für mich mitgeben, gute Hoffnung sein.
Sollte wieder mehr in Mode
kommen. Eine gute Begleitung ist wichtig, eine gute Betreuung. Sollte man sich früh drum kümmern und suchen. Und gute, selektierte Wissensquellen benutzen. Du hast auch zwischendurch schon gesagt, fragt bitte nicht Dr. Google. Da bin ich absolut mit dir einer Meinung. Man muss gut gucken, was man liest, womit man sich umgibt. Das gilt auch für Menschen, die einen verunsichern. Also, dass man guckt, dass man sich ein stärkendes Netzwerk aufbaut.
Ja, genau. Und dass man sich auch so ein bisschen klar macht, oder das erlebt man leider dann oft auch, dass man so als Schwangere irgendwie so wie, weiß ich nicht, freiwillig, also dass plötzlich alle wissen, wie das zu sein hat und was man zu tun hat. Und da kann man, und weil man so dünnhäutig und so empfänglich ist, kann einen das auch ganz ordentlich umhauen. Und da finde ich eben wichtig, dass man sich traut, eben wirklich von Anfang an gleich zu überlegen, was tut mir gut? Also immer wieder auch wahrscheinlich so zu rekapitulieren, ne? Was tut mir gut? Wer tut mir gut? Und dann sich auch zu trauen, wenn man merkt, nee, also diese Quelle ist echt blöd oder dieser Mensch, der mir da ständig mit Tipps kommt, der ist gerade nichts für mich, dann das auch zu verändern.
Absolut, dass man wirklich guckt, mit wem umgibt man sich. Katharina, hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
Ich muss gerade noch mal grübeln, weil ich glaube, wir waren sehr gründlich, glaube ich.
Ich glaube auch.
Doch, super. Also ich denke, dieses eben sich begleiten lassen, die Frühschwangerschaft wirklich auch ernst nehmen im positiven Sinne.
Ja.
Wenn das gelingt, ist schon viel geschafft.
Dann ist es toll. Total gut. Und eigentlich auch ein ganz schönes Schlusswort für diesen
ersten Teil.
Ja. Katharina, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns hier bereichert hast mit deinem Wissen.
Sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen, mit dir zu sprechen.
Sehr schön. Und an euch da draußen nochmal lieben, lieben Dank für die Statements und eure Fragen. Toll, dass ihr mitgemacht habt. Ansonsten, für Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob, schreibt gerne im Insta-Post dieser Folge oder in den Kommentaren auf der Podcast-Seite auf hebammenblog.de, auf Instagram, Facebook oder YouTube. Und wenn ihr jetzt schon ein paar Folgen gehört habt und euch der Podcast gefällt, dann wäre es mega, wenn ihr eine Bewertung schreiben würdet oder ein paar Sternchen dalassen würdet. Hört gern in 2 Wochen wieder rein in den Geburtskanal. Bis bald und tschüss.